Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Unsere Themen: der UN-Klimagipfel in New York und die Erwartungen an die Staaten. Deutschlands Noten für den Klimaschutz sind gar nicht so schlecht, auch wegen des beschlossenen Kohleausstiegs. Dazu ein Gespräch mit Brigitte Knopf vom Mercator Forschungsinstitut. New York, der Konferenzschauplatz, hat im Vorfeld den Klimanotstand ausgerufen. Was Reisende angesichts der Insolvenz von Thomas Cook über ihre Rechte wissen sollten, hören Sie auch. Und im Verbrauchertipp geht es um den sicheren Weg ins Internet mit einem VPN-Tunnel. Nachbessern. In New York findet heute der Sonderklimagipfel statt, zu dem der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, eingeladen hat. Die Staatengemeinschaft unternehme noch nicht genug, um die Pariser Klimaziele aus dem Jahr 2015 erreichen zu können. Mehr als 60 Staats- und Regierungschefs treten in New York heute auf, um in 3 Minuten darzustellen, was ihre Länder für den Klimaschutz tun. Für Deutschland übernimmt das die Bundeskanzlerin. Wenige Tage nachdem die Regierung ihr Klimapaket beschlossen hat. Aus New York, Thilo Kössler.
Trotz aller Kritik zu Hause und von Seiten vieler Umweltaktivisten auf dem Jugendklimagipfel in New York, nachdem das deutsche Klimapaket auf den letzten Metern vor dem Climate Action Summit in New York verabschiedet wurde, werde Deutschland auf der internationalen Bühne wieder als klimapolitischer Schrittmacher wahrgenommen, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze in New York. Deutschland sei wieder auf der richtigen Spur.
Wir waren lange Zeit nicht mehr Vorbild, aber mit dem, was wir jetzt im Klimakabinett verabschiedet haben, sind wir wieder auf dem richtigen Weg.
Damit sei nun auch der Weg frei, um sich der Powering Past Coal Alliance anzuschließen, so Svenja Schulze.
Diese Allianz steht weltweit dafür, aus Kohle auszusteigen, und das ist nochmal ein wichtiges Signal für die Welt, aber eben auch in Deutschland.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat die konsequente Umsetzung der Klimaziele des Pariser Abkommens zu seinem Herzensanliegen gemacht. Er sieht in Angela Merkel dabei eine wichtige Unterstützerin seiner Initiative, die weitere Erderwärmung zu stoppen und die Weltgemeinschaft bis zum Jahr 2050 auf Klimaneutralität einzuschwören. Deshalb wird Guterres die Bundeskanzlerin an diesem Montag noch vor ihrer Gipfelrede empfangen. Ob die Kanzlerin auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg treffen wird, steht noch dahin. Die 16-jährige Initiatorin der internationalen Fridays for Future-Bewegung ist der heimliche Star der Sondergipfel dieser Tage und gewissermaßen der PR-Joker des UNO-Generalsekretärs. Ohne den Druck der Straße mit Millionen von Demonstranten hätte die Initiative von Guterres lange nicht die Wirkungskraft entfaltet, glauben viele. Nun hofft der Generalsekretär auf konkrete Vorschläge der Mitgliedstaaten, wie die Welt vor der drohenden Klimakatastrophe bewahrt werden könnte. Um ihn Dampf zu machen, hatte Guterres erstmals 700 junge Aktivisten zu einem Jugendklimagipfel an den East River geladen, die konkrete Projekte und Initiativen, aber auch Szenarien und Visionen vorstellten, die sie nun an die Staats- und Regierungschefs herantragen wollen. Rebecca Freitag vom Deutschen Bundesjugendring, die weltweit 1 Million Unterschriften für die Pariser Klimaziele gesammelt hat, appellierte an die Teilnehmer aus 193 Mitgliedstaaten.
Wir wollen sie ermutigen. Wir wollen ihnen sagen, so guck doch mal, wir jungen Menschen, und das sind, glaube ich, nicht nur die jungen Menschen, sondern das sind auch viele weitere Gruppen aus der Gesellschaft, die hinter diesen Forderungen stehen. Wir wollen, dass ihr endlich diesen mutigen Schritt geht. Jetzt tut ihn auch endlich.
Daniel, ein Aktivist aus Nigeria, schilderte die Verzweiflung in vielen afrikanischen Staaten angesichts immer längerer Dürreperioden. Tausende von Menschen seien vom Hungertod bedroht.
For us in Africa, we are feeling the impact and thousands of more people are dying.
Evekia Nanua, eine junge Aktivistin von der Pazifikinsel Tuvalu, berichtete über die Angst vor dem Untergang auf vielen betroffenen Inseln. Sie seien die Opfer des Klimawandels, sagte sie.
Yep, we're like, we call ourselves climate change victims.
Peter Abraham Fukuda-Löwy, ein junger Finanzexperte, der internationale NGOs berät, machte auf die Konsequenzen eines CO2-freien, klimaneutralen Wirtschaftskreislaufes aufmerksam. Man müsse sich grundsätzlich von dem Glauben an ein immerwährendes Wachstum verabschieden.
So one of the biggest things that we have to do is say, no, let's not focus on growth.
Antonio Guterres sprach unterdessen von einer wachsenden Bereitschaft der Nationalstaaten zu einer grundsätzlichen Wende. Er hofft auf positive Signale aus der EU, aus China, aber auch aus Indien. Es wachse die Erkenntnis bei vielen Politikern in Regierungsverantwortung, dass Klimapolitik künftig über Wahlen entscheiden werde.
We are starting to see electorates being active on these and governments starting to respond. There is a change.
All diese Botschaften stoßen beim US-Präsidenten jedoch auf taube Ohren. Donald Trump wird heute demonstrativ nicht an diesem Sondergipfel der Vereinten Nationen teilnehmen. Stattdessen hat er in den Räumlichkeiten der UNO zu einer Veranstaltung über Religionsfreiheit eingeladen, was am East River als gezielter Affront gegenüber der internationalen Staatengemeinschaft gewertet wird.
Kontrastprogramm des US-Präsidenten also zum Klimagipfel heute in New York war das ein Vorbericht von Thilo Kössler. Der beschlossene Ausstieg aus der Kohleverstromung beschert Deutschland den Beitritt zur eben erwähnten Nachkohleallianz. Die Powering Past Coal Alliance ist ein Zusammenschluss von rund 80 Staaten, Kommunen und Unternehmen, die diesen Ausstieg bis 2030 umsetzen wollen. Auch für das Klimapaket vom vergangenen Freitag heimst Deutschland global gesehen vergleichsweise gute Noten ein. Manche sprechen vom Einäugigen unter den Blinden. Brigitte Knopf ist Generalsekretärin des MCC-Mercator-Forschungsinstituts in Berlin, das sich mit der Vereinbarkeit von Wirtschaftswachstum, nachhaltiger Entwicklung und Klimaschutz beschäftigt. Guten Tag, Frau Knopf.
Guten Tag, Frau Kohlmann.
Ein Bewertungskriterium ist die Reduktion von Treibhausgasen. -30% CO2 seit 1990 sind erreicht. Teilen Sie die erwartete Einschätzung, die erwähnte Einschätzung zu Deutschlands bisheriger Bilanz?
Naja, also wenn man von der globalen Ebene mal guckt, dann sehen wir dort, dass da eine große oder sogar wachsende Handlungslücke zwischen Zielen, die in Paris beschlossen wurden, und der Umsetzung ist. Das ist ja auch Thema des Gipfels. Und da sind zwei Punkte wichtig, nämlich ein Kohleausstieg und zum anderen auch ein Instrument, dass CO2 einen Preis bekommt. Also wir brauchen einen CO2-Preis. Und das sind so zwei Kriterien, ob wir hier weiterkommen mit den Handlungen. Und da würde ich sagen, hat Deutschland nur zur Hälfte geliefert. Nämlich es bringt sozusagen den Kohleausstieg mit nach New York und kann das vorweisen. Aber beim CO2-Preis ist Deutschland noch zu kurz gesprungen mit diesem neuen Klimapaket.
Der Kohleausstieg ist das eine, mitsamt Entschädigungen und Strukturhilfen für Kohleregionen in Milliardenhöhe, wofür Deutschland international zumindest gelobt wird, aber auch für die Entwicklung erneuerbarer Energien, die vorangebracht zu haben. Teilen Sie das, den letzten Punkt?
Naja, also wir haben gesehen, dass Deutschland sehr, sehr ambitioniert in der Tat die erneuerbaren Energien ausgebaut hat. Wir sind jetzt etwa bei 36%. Aber das reicht eben nicht, um die Emissionen zu mindern. Wir sehen eher eine Stagnation bei den Emissionen auch in Deutschland. Und das liegt daran, dass eben die Kohle immer noch sehr billig ist und wir noch viel Kohle im System haben. Und ohne CO2-Preis werden wir das auch nicht schaffen, die Kohle zu verdrängen, sodass dann die Erneuerbaren wirklich zur tragenden Säule werden können. Also von daher, nur die Erneuerbaren auszubauen, das ist nur eine notwendige Voraussetzung, aber es reicht noch nicht, um dann wirklich die Emissionen zu senken.
Dann gibt es ja noch den grünen Klimafonds der UNO, das UN-Klimasekretariat in Bonn, Waldprogramme, Geld für arme Staaten. Deutschland lässt sich den weltweiten Klimaschutz ungefähr 4 Milliarden Euro im Jahr kosten. Auch das bringt international Pluspunkte. Bei Ihnen auch?
Also der internationale Klimafonds, den zu finanzieren, da ist Deutschland in der Tat sehr, sehr ambitioniert und vorne mit dabei. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist eben, dass wir in Deutschland wirklich auch zum Handeln kommen. Das Paris-Abkommen sagt ja, dass alle Staaten selber was vorlegen müssen und selber handeln müssen. Und da würde ich sagen, ist das Klimapaket nur insofern ein erster Schritt. Und da muss eigentlich noch nachgelegt werden und nachgebessert werden, sodass das wirklich zu einem ambitionierten Paket kommt, sodass Deutschland auch seine eigenen Ziele, die es sich für 2030 gesetzt hat, dann einhalten kann.
Die deutsche Energiewende hat die Kosten für Solar- und Windkraft ja enorm gesenkt, sodass diese Techniken allmählich auch wettbewerbsfähig mit der Kohleverstromung werden können. Steht Deutschland im Vergleich mit all dem dann vielleicht nicht doch besser da als der berühmte Einäugige unter den Blinden?
Es wird sehr stark auf Deutschland geguckt. Und was Deutschland jetzt mit dem Kohleausstieg macht, es hat einen Dialog gegeben, es hat einen Konsens gegeben. Das ist ein wichtiges Signal, weil viele Staaten investieren noch in Kohle. Und wenn man sich anguckt, die bestehenden Kohlekraftwerke und die im Bau befindlich sind und in Planung, wenn die weltweit gebaut würden, dann würde aus diesen Emissionen schon alleine das 1,5-Grad-Ziel unmöglich gemacht werden. Von daher ist schon sehr wichtig, was Deutschland hier macht und ob es diesen Ausstieg sozialverträglich hinbekommt und ob es diesen Ausstieg auch so hinbekommt, dass die Versorgungssicherheit nicht in Frage gestellt wird. Und da sehe ich eigentlich einen guten Punkt und einen Einstieg oder ein Signal auch an die internationale Staatengemeinschaft, sich das genauer anzugucken und da eben auch in Richtung Kohleausstieg zu denken.
Licht und Schatten also, die deutschen Klimaschutzbemühungen im globalen Vergleich. Das war ein Gespräch mit Brigitte Knopf vom MCC Mercator Forschungsinstitut. Ihnen vielen Dank nach Berlin. Wir kehren noch einmal zum Schauplatz der Klimakonferenz heute zurück, nach New York. In diesem Sommer hat die 8-Millionen-Metropole den Klimanotstand ausgerufen und ist damit die größte Stadt der Welt, die diesen Schritt unternimmt. Mit einer Reihe von Maßnahmen will Bürgermeister Bill de Blasio verhindern, dass Big Apple bald im Wasser versinkt. Was geplant ist, schildert Antje Passenheim.
New York rüstet sich für den Klimagipfel. Die Stadt ist nicht nur Sitz der Vereinten Nationen, sie gehört auch zu den Metropolen weltweit, die den Klimanotstand ausgerufen haben. Aus gutem Grund, warnt Bürgermeister Bill de Blasio. Uns bleibt noch Zeit bis 2030, um etwas fundamental zu verändern, denn unser Leben wird nicht mehr dasselbe sein. Das Wasser könnte Big Apple dann nämlich sprichwörtlich bis zum Hals stehen. Experten warnen. Ein Drittel von Lower Manhattan wird bis 2050 bei Stürmen ständig überflutet sein. 50 Jahre später könnte das Wasser auf der Insel zwischen East und Hudson River sogar bis auf 1,80 Meter steigen. So weit darf es nicht kommen, sagte Blasio und schwor die New Yorker in diesem Frühjahr auf den neuen grünen Deal mit der Stadt ein. 14 Milliarden Dollar sollen in nachhaltige Maßnahmen fließen zum Schutz des Klimas. Baumaßnahmen, Gesetze und Aktionen, die den Ausstoß an Kohlendioxid um 30% verringern sollen. Bis zum Jahr 2050 soll die 8-Millionen-Stadt fast klimaneutral werden, weiß Nilda Mesa, Expertin für nachhaltige Städte an der Columbia-Universität. Ziel der Stadt ist es, den CO2-Ausstoß bis 2050 um 80% zu verringern. Dafür wurden schon erste Schritte eingeleitet. Sie könnten die Skyline der Stadt verändern, denn warmes Klima kann vor allem mit gut isolierten Wolkenkratzern bekämpft werden, sagt die ehemalige Mitarbeiterin des New Yorker Bürgermeisters. Mesa hat maßgeblich an einem Nachhaltigkeitsplan mitgearbeitet. Die Häuser verursachen über 70% der Emissionen. Es kommt sowohl darauf an, wie sie beschaffen sind, als auch, welche Energien sie benutzen. Nun sollen die Lulatsche ihren ökologischen Fußabdruck verbessern. Ein Gesetz vom April verlangt, dass alle Häuser ihren Ausstoß verringern müssen, wenn sie größer sind als 2250 Quadratmeter. Etwa durch ein Verbot schlecht dämmender Glasfassaden oder die Nutzung erneuerbarer Energien. 37.500 Gebäude in New York müssten energetisch saniert werden, etwa mit Solarzellen. In Stuyvesant Town, mitten in Manhattan, sind gerade 56 Häuser damit ausgerüstet worden. Ein Signal an andere, sagt Geschäftsführer Rick Heidack. Man braucht bei diesen alten Gebäuden eine Menge Kreativität und Ausdauer, um das System von 70 Jahre alten Häusern mit den Solarzellen zu kombinieren. Das ist nicht leicht, aber kein Grund, es nicht zu tun. Auch die Bewohner der Stadt werden beim New Green Deal in die Verantwortung gezogen. Mülltrennung ist Pflicht, Schaumstoffverpackungen sind verboten und dennoch wandern täglich Tonnen von Plastik in den Müll. Dabei sind die New Yorker pro Kopf gar nicht so schlecht, wenn es um Schadstoffausstoß geht, sagt Nachhaltigkeitsexpertin Mesa. Die hohen Häuser lassen weniger Energie nach oben raus als breite, kleinere Gebäude. Die wenigsten New Yorker haben ein Auto, sie nutzen ein gut ausgebautes Transportsystem. Und dennoch macht der Meeresspiegel vor der Stadt nicht Halt. Unter dem Eindruck der Überschwemmungen nach Hurricane Sandy im Jahr 2012 ist jetzt ein Schutz vor möglichen Wassermassen geplant. Gouverneur Andrew Cuomo wirbt bereits für das 10-Milliarden-Dollar-Projekt. Die gute Idee war, lasst uns eine Mauer bauen, um den besonders gefährdeten Teil der Insel im Süden zu schützen. Für das Projekt würde Manhattan sogar noch wachsen, rund 150 Meter in den East River hinein.
Klimanotstand in New York, wie die Stadt sich vor Hochwasser schützen will. Der britische Reisekonzern Thomas Cook ist pleite. Der zweitgrößte europäische Reiseveranstalter hat den Betrieb eingestellt. Keine gute Nachricht für rund 140.000 deutsche Urlauber, die gerade irgendwo in der Welt unterwegs sind. Die britische Regierung überlegt, ob sie ihre Landsleute auf Regierungskosten zurückholen lässt. Thomas Wagner, wie und wann kommen denn deutsche Ferienreisende zurück?
Ja, Susanne Kuhlmann, deutsche Ferienreisende haben eine bisschen komfortablere Situation, denn nach den deutschen rechtlichen Regelungen verfügen sie über einen Sicherungsschein, wenn sie eine Pauschalreise gebucht haben. Und dieser Sicherungsschein ist praktisch die Bestätigung einer Versicherung und die tritt dann ein, wenn eben der Reiseanbieter pleite ist und sorgt für den Rücktransport und die entsprechende Übernahme der Kosten. Also der Rückflug ist sozusagen gesetzt. Allerdings, und das ist eine kleine Stimmungstrübung, der Rückflug findet meistens nicht dann statt, wenn eigentlich der Urlauber ursprünglich zurück wollte, sagt Oliver Butler, Sprecher der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Im Rahmen einer Insolvenz von einer Reisegesellschaft kann es natürlich passieren, dass der gesamte Flugplan durcheinander kommt, da ja viele Tochterfirmen, die hier mit dieser Gesellschaft zusammengearbeitet haben, dann vielleicht auch in finanzielle Schwierigkeiten geraten, beziehungsweise dann ganz viele Urlauber auf einmal dann zurückgeführt werden müssen. Dann haben wir natürlich einen Engpass mit diesen vorhandenen Fluggeräten, sodass da natürlich die gesamte Reise in einer gewissen Art und Weise sicherlich durcheinander kommen wird.
Ja, und ein zweiter Punkt muss man da auch beachten bei dem Sicherungsschein. Wenn man irgendwo in einem Hotel festsitzt und der Hotelbetreiber dann sagt, ihr müsst jetzt erstmal bar bezahlen, weil der Reiseveranstalter uns das Geld nicht überwiesen hat, dann nützt einem der Versicherungsschein und dieser Sicherungsschein eben auch nichts, sagt der Verbraucherzentralenexperte Oliver Butler.
Diese Problematik kann man natürlich auch als deutscher Urlauber haben, da das zwei verschiedene Dinge sind. Bei so einer Pauschalreise steht hier im Hintergrund zwar ein Versicherer, der dieses Risiko einer Insolvenz absichert, aber es kann natürlich sein, wenn Thomas Cook hier bestimmte Hotelketten in Tunesien nicht bezahlt hat, dass die hier alle Urlauber einfach in Sippenhaft nehmen, weil wenn kein Geld geflossen ist, wie in diesem Fall, haben sie die einfach nicht rausgelassen, ehe die Urlauber hier nicht nochmal was dazu gezahlt haben. Also diese Gefahr besteht natürlich immer.
Tja, und die Experten raten, erstmal bezahlen und dann aber versuchen, das Geld wieder von der Versicherung zurückzufordern.
Die Ferienfluggesellschaft Condor und der Pauschalreiseanbieter Neckermann sind ja Tochterunternehmen von Thomas Cook, werden aber als wirtschaftlich eigenständige Unternehmen geführt. Was müssen Kunden beachten, wenn sie dort eine Reise gebucht haben oder buchen wollen?
Da zunächst mal sich genau erkundigen beim Reiseveranstalter, ob die Reise auch tatsächlich stattfindet. Dazu muss man die Information im Hinterkopf behalten, dass Condor aus rechtlichen Gründen keine Thomas Cook Kunden mehr irgendwohin transportiert. Ja, und dann muss man sich eben genau, aber sehr genau den Sicherungsschein anschauen, den man dann bei der Reisebuchung bekommt, sagt Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Wichtig ist hier, dass man diesen Reisesicherungsschein im Original erhält. Hier auch darauf achtet, wie lange dieser Sicherungsschein gültig ist, da man dann ja hier sehen kann, wie lange der Versicherungsschutz besteht. Und sobald man diesen Reisesicherungsschein im Original hat, kann man sicher sein, dass man hier jetzt nicht auf irgendwelchen Kosten sitzen bleibt.
Muss aber im Auge behalten, dass es dann Unannehmlichkeiten geben kann, wenn zum Beispiel der Reiseveranstalter wackelt, aber zurückkommen. Gut, tut man mit einem gültigen Sicherungsschein auf jeden Fall.
Für alle persönlichen Fragen, die wir jetzt noch nicht geklärt haben, wo können sich Betroffene über die Auswirkungen der Pleite auf ihre Reise oder ihre Buchung informieren?
Naja, also die Verbraucherzentralen sind da immer eine gute Adresse. Dann habe ich eine sehr ausführliche Information gerade eben gelesen auf der Webseite des ADAC, der nochmal das alles zusammenfasst, was es da zu beachten gibt und auch alle Eventualitäten dort eigentlich aus meiner Sicht sehr gut zusammengefasst hat. Also da lohnt sich's auch im Zweifelsfall mal drauf zu schauen.
Der Reiseveranstalter Thomas Cook hat seinen Betrieb eingestellt. Was das für Kunden heißt, hat Thomas Wagner erläutert. Danke dafür.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wir surfen im Internet über Datenverbindungen und private wie öffentliche WLAN-Netze. Sogenannte VPN-Clients helfen dabei, Daten vor allem in öffentlichen Netzen zu verschlüsseln. VPN steht für Virtual Private Network, also virtuelle private Netzwerke. Wie sie funktionieren, fasst Ann-Kathrin Stracke zusammen.
Sind wir im Netz unterwegs, hinterlassen wir beim Surfen überall unsere IP-Adresse. Die sei wie eine Telefonnummer, die man über Umwege persönlich zuordnen könne, erklärt Ronald Eikenberg, Redakteur für Sicherheitsthemen beim CT-Magazin.
Über ein VPN ist das eine andere IP-Adresse und es gibt einige Anbieter, die damit werben, dass sie eben keine sogenannten Logs anfertigen, also nicht mitschreiben, welcher Nutzer welche IP-Adresse bekommt, was dann dazu führt, dass man theoretisch anonym über diese VPN-Server im Internet surfen kann.
Ein VPN-Client ist also eine Software, die auf meinem Rechner, Tablet oder Smartphone läuft und sich mit einem Server verbindet. Das sei vor allem in öffentlichen WLAN-Hotspots nützlich und hilfreich, erklärt Markus Weidner, Redakteur bei teltarif.de.
Im Prinzip läuft der Internetzugang nicht mehr direkt über diesen WLAN-Hotspot, sondern wird eben über diesen VPN-Client getunnelt, wie man das sagt. Das heißt, die Leitung geht im Prinzip zu dem VPN-Anbieter und von da aus geht es dann erst weiter.
Server unterschiedlicher VPN-Anbieter stehen auf der ganzen Welt. Je nachdem, welchen VPN-Anbieter Verbraucher nutzen, können sie darüber auch auf Dienste zugreifen, die von Deutschland aus nicht erreichbar sind. Nutzt eine Person aus Deutschland beispielsweise einen französischen VPN, suggeriert dieser den Diensten, die die Person nutzen möchte, dass sie sich derzeit in Frankreich befindet. Seinen Standort über einen VPN-Server zu verändern, kann hilfreich sein, wenn Verbraucher beispielsweise geogeblockte Radio- oder Fernsehsender oder Online-Streaming-Dienste nutzen möchten. Auch bei Flugbuchungen können Verbraucher mitunter einige Euro sparen, wenn sie ihren VPN verändern. Denn gerade hier verlangen manche Anbieter unterschiedliche Preise, je nach Standort. Bei der Auswahl eines VPN-Dienstes sollten Verbraucher vorher überlegen, wofür sie diesen Service nutzen möchten und ihn dann unbedingt testen, bevor sie ein kostenpflichtiges Abo abschließen, rät Markus Weidner von teltarif.de.
Der eine möchte jetzt wirklich nur auf Nummer sicher gehen, um halt eben verschlüsselt zu surfen. Ausprobieren, ist die Datengeschwindigkeit doch genauso oder ist vielleicht die Verbindung grottenlangsam? Der andere möchte vielleicht Fernsehprogramme aus Ländern gucken, wo das normalerweise in Deutschland nicht möglich ist, aus Urheberrechtsgründen. Funktioniert das wirklich? Oder ist die Leitung zu langsam? Gibt es deswegen Bild- und Tonaussetzer?
Einen guten VPN-Anbieter gäbe es für 5 bis 10 Euro pro Monat, sagen Experten. Zusätzlich zum Preis sollten Verbraucher darauf achten, in welchem Land die Server stehen. Als Faustregel gilt, die Server sollten in Ländern stehen, aus denen die Dienste erreichbar sind und nicht dort, wo gewisse Apps, Anbieter geblockt werden, wie zum Beispiel in Russland oder China. Diejenigen, die technisch begabt sind, können sich auch ihren eigenen VPN-Server bauen. Bei den Fritzboxen ist eine VPN-Server-Funktion beispielsweise eingebaut. Der Vorteil?
Darüber kann ich dann unterwegs verschlüsselt auf mein Netz zu Hause und darüber dann aufs Internet zugreifen,
sagt Ronald Eikenberg, Redakteur beim CT-Magazin.
Der Verbrauchertipp von Ann-Kathrin Stracke. FDP-Chef Christian Lindner hat der Bundesregierung mit der Ablehnung des Klimapakets im Bundesrat gedroht, falls sie den Grünen zu viele Zugeständnisse macht. Die Bundesregierung muss eines wissen, für uns ist wichtig, dass eine Klimapolitik der Mitte und der Vernunft gemacht wird, sagte Lindner heute in Berlin. Wer auf die Grünen zugeht, der wird auf der anderen Seite die Zustimmung der 3 FDP-geführten Bundesländer verlieren. Was will die Brexit-Partei? Ein Gespräch mit Nigel Farage gleich in den Informationen am Mittag. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann.